Guten Morgen am Alles, was du denkst, ist Falschtag.
Da ist tatsächlich was dran. Ich dachte ja auch bis vor kurzem noch, Felix Magath würde nie mehr in der Bundesliga arbeiten. Falsch. Ich dachte, Tom Brady beendet seine Karriere. Auch falsch, ja.
Ja, Malte, aber richtig ist, dass wir der erste Sportpodcast des Tages sind und dass wir außer Brady und Magath noch zwei weitere Themen haben.
Das stimmt, wir schauen unter anderem ja mal nochmal auf die Paralympics-Medaillen und da hatten wir ja gestern schon ein bisschen was Positives erzählt, müssen aber heute auch sagen, dass es trotzdem eine komplizierte Zukunft für den Behindertensport in Deutschland geben wird, trotz dieser vielen Paralympics-Medaillen, und wir blicken auf 6 Persönlichkeiten, die vielleicht der neuen Formel-1-Saison ihren Stempel aufdrücken könnten, und das sind nicht nur Hamilton und Verstappen, die nehmen wir da mal raus.
Und ich denke jetzt, dass wir guten Morgen sagen sollten, und das ist nicht falsch, denn ihr habt richtig gehört, Stand jetzt, unterstützt vom Sportinformationsdienst, ist für euch da. Mein Name ist Andreas Wurm.
Und ich bin Malte Asmus.
Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt, die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages. Stand jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Lange hat Tom Brady im Ruhestand jetzt nicht ausgehalten.
Ja, gerade mal 40 Tage, jetzt kommt der Goat dann doch wieder zurück, wird noch eine Saison bei den Tampa Bay Buccaneers dranhängen.
Goat zu Hause fand er nicht so gut, im Stall wollte er nicht bleiben, der wollte wieder raus auf die Wiese. Aber das kann er ja bald wieder machen. Aber er hat ja allein in den USA schon einige große Vorbilder, die auch erst ihre Karriere beendeten und dann auch wieder ganz schnell rückfällig wurden.
Naja, da können wir gleich beim Football bleiben. Der große Brett Favre, Ikone bei den Green Bay Packers, war so einer zum Beispiel, quasi der Großmeister der Fake-Rücktritte. Der kündigte zweimal tränenreich seinen Rücktritt an, spielte dann aber trotzdem weiter. Erst bei den Jets, dann ausgerechnet bei den Packers Erzrivalen in Minnesota. Dort verkündete er dann 2011 zum dritten Mal sein Karriereende. Und da war dann auch wirklich Schluss.
Stand jetzt, aber ich glaube, der kommt jetzt nicht nochmal zurück. Es müsste eher so bummelig 51 sein. Ich glaube, das lässt er dann nochmal. Michael Jordan, der hat es aber auch zweimal geschafft und zweimal gemacht, aus dem Ruhestand wieder zurückzukommen. 1993, da hatte er nach 3 Titeln mit den Chicago Bulls aufgehört, um den Wunsch seines Vaters zu erfüllen und Profi-Baseball zu spielen. Das hat nicht so richtig geklappt. 1995 kehrte er dann reumütig zum Basketball zurück. Er gewann dann nochmal 3-mal die Meisterschaft mit Chicago. Dann trat er 98 wieder zurück und kehrte dann von 2001 bis 2003 nochmal bei den Washington Wizards zurück aufs Parkett.
Unfassbar, ne? Aber keiner von denen war so lange im zwischenzeitlichen Ruhestand wie George Foreman. Mit 28 Jahren war er 1977 zurückgetreten. Mit nur 28 Jahren. 1987 kam er dann aber wieder zurück und wurde 1994 dann tatsächlich nochmal Weltmeister und verteidigte den Titel dann im folgenden Jahr gegen, richtig, Axel Schulz. Erst 1997 war dann endgültig Schluss.
Und da hat er nur noch Kontaktgrills verkauft. Übrigens die gesündere Alternative zu dem, was Axel Schulz immer gemacht hat, war Fackelmann, war.
Ja, eben.
Ah, aber auch ein großes Comeback gab es dann noch von Michael Phelps, der Schwimmstar. 2012 trat er nach 18 Olympiasiegen ab, hatte dann aber 2 Jahre später doch wieder Lust, noch ein paar Goldmedaillen mehr einzusammeln, hat für die Sommerspiele in Rio trainiert und da nochmal 5 geholt.
Eieieiei, also nicht auszuschließen, dass sich Brady dann auch noch den 8. Super Bowl-Ring seiner Karriere holen wird. Er wird bei Beginn der neuen NFL-Saison dann ja gerade mal 45 Jahre alt sein.
Ja, da geht noch was.
Stand jetzt aktuell.
Wir hatten erst gestern bei unserer Bestandsaufnahme der Situation bei Hertha das Ganze so ein bisschen angerissen. Aber jetzt ist es offiziell. Er ist vorgestellt worden. Jetzt sollten wir uns nochmal genauer mit der Verpflichtung von Felix Magath als Feuerwehrmann beschäftigen. Gerechnet hatte mit ihm wahrscheinlich gar niemand.
Nee, der kam wirklich wie Kai aus der Kiste. Der hat alle überrascht, denn Magath wollte ja eigentlich auch gar nicht mehr unbedingt in der Bundesliga arbeiten. War ja eigentlich auch schon da seit 10 Jahren raus. Hatte in England und China dann gearbeitet mit mäßigem Erfolg. War ja zuletzt dann nur noch in beratender Funktion tätig bei einem Sponsoren. Flyer-Alarm.
Naja, na, richtig, Flyer-Alarm, die ja in München da ganz schön aufräumen. Und er da aber auch, ja, das ist so ein Post ein bisschen hin und her geschoben, ne? Aber der Spott für Hertha war natürlich bei Twitter und Co. entsprechend groß. Aber das will ja auch noch nichts heißen. Wichtiger ist ja erstmal die Frage, kann er Hertha retten?
Ja gut, er kann jetzt nicht wie sonst bei seinen Engagements erstmal 42 neue Spieler holen. Also er muss schon jetzt mit dem auskommen, was nicht da ist, aber er muss Hertha ja jetzt auch nicht spielerisch neu erfinden. Ich sagte es gestern ja schon mal, der wird den Spielern ordentlich Beine machen, ihnen vielleicht auch den Allerwertesten aufreißen und genau das ist ja das, was man jetzt von ihm erwartet, Disziplin reinbringen, die Hertha-Spieler zur Ordnung rufen und ja, letztlich auch den in Grüppchen zerfallenen Haufen dann einschwören auf ein gemeinsames Ziel und das ist natürlich der Klassenerhalt. Sowas kann er eigentlich oder sollten wir lieber sagen, das konnte er eigentlich mal. Magath hat es in der Vergangenheit zumindest bewiesen, dass er in solchen Situationen durchaus Effekte erzielen kann. Frankfurt, Stuttgart, Wolfsburg, da hat er es geschafft, aber das war vor einer gefühlten Ewigkeit.
Naja, meinst du denn, dass das 2022 noch funktioniert? Also irgendwo eine Autoritätsperson zu installieren, die mit Härte regiert, ist das noch zeitgemäß? Bei Schalke hat man das versucht mit Christian Groß, da hat's null funktioniert.
Naja gut, der hat aber jetzt im Gegensatz zu Magath, vielleicht, also mit Magath vielleicht auch noch erstmal nur das Alter und diesen zackigen Kommandoton irgendwo gemeinsam. Ich glaube, aber ja, Magath wahrscheinlich. Der wird sicherlich die Namen seiner Spieler kennen. Also der hat ja im Vergleich zu Groß auch verschiedene größere Titel gewonnen. Der ist ja immerhin mehrfach deutscher Meister geworden, Pokalsieger, Double gewonnen mit den Bayern. Also der genießt alleine dadurch schon großen Respekt. Und vielleicht haben die Spieler ja auch vor ihm so eine gewisse Angst. Das hatten sie ja bei Groß jetzt nicht unbedingt.
Naja, Angst wird auch Herthas Sportgeschäftsführer Freddy Bobic haben, ne? Der geht da auch wirklich großes Risiko ein. Wenn der bereits dritte Trainer dieser Saison dann den Klassenerhalt nicht bringt, würde auch Bobic Stellung in Berlin arg angekratzt sein und ja, und das auch noch nach nicht mal einem Jahr im Amt.
Ja, aber wie ratlos jetzt schon ist, das zeigt sich durch diese Magath-Verpflichtung. Also er geht quasi all in. Das kann grandios klappen, es kann aber auch ziemlich schief gehen.
Top und Flop.
Top des Tages ist, nie das Selbstvertrauen zu verlieren und sich immer große Ziele zu setzen, so wie Mario Götze. Der will nämlich immer noch gerne die Champions League gewinnen. Das hat er der Sports Illustrated gesagt. Und um diesem Ziel näher zu kommen, da erwägt er auch einen erneuten Vereinswechsel, vorzugsweise nach Italien oder Spanien will er. Allerdings, so viele Clubs mit Champions League-Ambitionen gibt es da nicht, aber er hat Selbstvertrauen, also wird das sicherlich auch finden.
Flop des Tages ist das Tennisjahr von Alexander Zverev. Das ist eine einzige Enttäuschung. Erst das frühe Aus bei den Australian Open, dann sein Ausraster und die folgende Disqualifikation in Acapulco in Mexiko. Ja, nun wieder in Erstrundenmatch beim, also zumindest sein erstes Match beim prestigeträchtigen Masters von Indian Wells gegen Tommy Paul, obwohl er 5-2 im dritten Satz geführt hat. Meine Herren, was ist da nur los?
Stand jetzt. Aktuell.
Über die unverhofften Erfolge des deutschen paralympischen Teams haben wir ja gestern ausführlich gesprochen. Stellvertretend für das junge Team, bei dem die Hälfte des Teams gerade mal 22 oder jünger war, stellten wir die Teenager-Top-Talente Lynn Katzmeier und Leonie Walter im Langlauf und im Biathlon vor. Die beiden sind erst 15 bzw. 18, haben ihre sportliche Zukunft also auf jeden Fall noch vor sich. Aber bedeutet das gleichzeitig, Malte, dass der deutsche Behindertensport vor einem, na, nennen wir es mal, goldenen Zeitalter, vor einer goldenen Zukunft steht?
Leider nicht, denn auch wenn die beiden jetzt in Peking mal richtig abgeliefert und auch abgesahnt haben, sie sind trotzdem eher die Ausnahme als die Regel. Also der deutsche Behindertensport, der klagt trotz allem über riesige Nachwuchsprobleme, denn die Basis, sagt auch der Präsident, ist einfach nicht breit genug, als dass da permanent neue Talente nachkommen würden. Die Zahlen der sporttreibenden Menschen mit Behinderung in Deutschland, die waren nämlich zuletzt rückläufig, vor allem im Wintersport.
Ja, aber vielleicht können ja gerade diese Erfolge wie die von Katzmeier und Walter, sagen wir mal, sowas wie abfärben, eine Sogwirkung haben, für Nachahmung sorgen.
Ja, das ist die Hoffnung, die man beim DBS hat, dass von der starken Medaillenausbeute jetzt eben eine Strahlkraft in alle deutschen Wintersportorte ausgeht. Das hofft der Präsident Friedhelm Julius Beucher. Ist aber derzeit alles andere als leicht, dass das auch wirklich so passiert, zumal ja auch die internationale Konkurrenz währenddessen nicht schläft. Also immer mehr Nationen setzen nämlich da auf eine richtig leistungsbezogene Ausbildung ihrer behinderten Sportler. Die versuchen, sie durch intensive Förderung auch in jungen Jahren schon in die Weltspitze zu bringen. Und da ist die Konkurrenz da natürlich früh schon sehr groß.
Aber genau in dieser Hinsicht macht der DBS ja jetzt auch das ganze Jahr schon so. Gerade die Spiele in Peking waren ja eigentlich ursprünglich dafür da gewesen, die jungen Sportlerinnen und Sportler Erfahrungen sammeln zu lassen und sie praktisch daran zu führen an diese ganz großen Aufgaben. Vor allem eben auch mit Blick auf die Spiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo dann 2026.
Genau, da sind Katzmeier und Walter dann natürlich als amtierende Paralympicsiegerinnen hoffentlich weiter am Start und vielleicht ganz viele, die jetzt durch ihre Beispiele angespornt wurden, auch. Und vielleicht trägt ja auch das besondere Flair, an einem traditionsreichen Wintersportort mal wieder Paralympics bestreiten zu dürfen, da auch noch zu bei. Jetzt nicht so an so künstlich geschaffenen Orten wie bei den letzten drei Austragungen. Sotschi, Pyeongchang und Peking war jetzt ja nicht unbedingt das Flair von jahrzehntelanger Wintersporttradition, aber Cortina d'Ampezzo, Mailand, da geht vielleicht ein bisschen mehr und vielleicht gibt das nochmal so einen Push.
Heute in der Sportgeschichte.
Das ist aber alles Zukunft. Schauen wir erst in die Sportgeschichte zurück auf den 15. März 1936 und zum Skispringen. Damals durchbrach nämlich ein österreichischer Bergmannssohn, gerade volljährig geworden, die damalige Schallmauer.
Josef Bradl schaffte das, woran sich jahrelang die Skisprung-Elite die Zähne ausgebissen hatte. Der Youngster segelte in Planitza auf der damals modernsten und größten Sprungschanze der Welt als erster über 100 Meter.
101,5 Meter standen am Ende auf der Anzeigetafel und damit begann im Skispringen eine neue Zeitrechnung. Und auch die FIS, die gab dann ihren Widerstand gegen die Weitenjagd auf. Die hatte nämlich zuvor jahrelang versucht, die Springer einzudämmen, um die stilistische Komponente des Fliegens zu bewahren.
Naja, und die hatten sogar ein Weitenlimit von 80 Metern festgelegt, aber Bradl war das komplett wurscht. Der flog und flog und flog und wurde dann vom Zweiten Weltkrieg gestoppt.
Der kostete ihn vielleicht die besten Karrierejahre, eine angebliche SS-Mitgliedschaft brachte ihn in Lagerhaft und brachte ihm auch eine Sperre für Olympia 48 ein. 4 Jahre später stürzte er dann bei den Winterspielen in Oslo.
1953 fand Bradl dann aber als erster und bis heute ältester Sieger der Vierschanzentournee endgültig seinen Platz in den Geschichtsbüchern des Skispringens.
Stand jetzt aktuell.
Genug getestet, am nächsten Sonntag wird nun endlich auch wieder richtig gefahren, Formel 1 nämlich, und im Mittelpunkt des Interesses steht natürlich das Duell Mercedes gegen Red Bull bzw. Hamilton gegen Verstappen.
Naja, gelingt den Silberpfeilen jetzt die Revanche? Das ist die große Frage, aber nicht die einzige, denn die Saison 2022 verspricht ja mehr zu werden als nur ein Zweikampf, denn dazu kommen ja gleich eine Reihe von Geheimtipps, die so geheim gar nicht mehr sind, und auch noch ein Neuling, auf den die Königsklasse seit Jahren gewartet hat.
Ja. 6 weitere Fahrer stehen im Fokus und wir werfen auf die mal einen Blick, zum Beispiel natürlich auf Sebastian Vettel, seit einem Jahr bei Aston Martin mit dem Ziel, in die Spitze vorzustoßen. Das hat Stand jetzt noch nicht so wirklich geklappt, aber für die Saison 2022 stehen die Zeichen da eigentlich ganz gut, denn der Rennstall, der wächst rasant, investiert viel, hat ja auch prominente Fachkräfte bei der Konkurrenz abgeworben und die großen Konkurrenten, die müssen anders als die aufbauenden Aston Martins ja eher abbauen, weil der Budgetdeckel es ihnen vorschreibt. Die müssen ja runtergehen mit ihren Ausgaben. Und dazu kommt dann noch das neue Reglement. Also ich denke, das sieht ganz gut aus für Aston Martin und auch für Vettel, dass es in diesem Jahr aus dem Mittelmaß nach oben gehen könnte. Wie ist das bei Mick Schumacher?
Ja, für den sollte es ja jetzt auch ein bisschen nach vorne gehen. Weg vom Ende des Feldes, erstmal ins Mittelfeld. Da wird er dann eben nicht nur die Rücklichter der Ren-Action sehen können, sondern darf hoffentlich auch mal selbst mitfighten. Das wäre ihm ja auch mal zu wünschen, übrigens auch im eigenen Team. Jetzt wird er richtig gefordert. Mazepin hat, den hat er ja locker im Griff gehabt, muss man sagen, aber der neue Teamkollege Magnussen wird ein anderes Kaliber als der Russe.
Und so ein interner Kampf im Team, das blüht auch Lewis Hamilton. Teaminterne Konkurrenz, die hatte er zuletzt 2016 mit Nico Rosberg. Doch jetzt kriegt er mit George Russell ein großes Talent ins Team. Russell, der kam von Williams zu den Silberpfeilen und der könnte eine ganz, ganz große Geschichte werden. Der hatte sich ja mit 16 mal mit dem Mercedes-Motorsportchef getroffen, hatte sich da vorgestellt und mit Hilfe einer PowerPoint-Präsentation damals seinen eigenen Weg in den Silberpfeil mal so vorgestellt, quasi am Reißbrett entworfen. Jetzt ist er tatsächlich da.
Ja, und angekommen ist auch Carlos Sainz, nachdem er sich vorgearbeitet hat über Toro Rosso, über Renault, dann zu McLaren. Jetzt sitzt er im zweiten Jahr im Ferrari und will da wieder dem hochgelobten Charles Leclerc das Leben so schwer wie möglich machen. Bei den Testfahrten machte Ferrari einen echt starken Eindruck und bringt Sainz vielleicht auch wieder auf die Überholspur.
Und auch Lando Norris, den gilt es auch zu beachten, der ist wie Sainz auf dem Weg nach oben. 49, 97, 160, das sind die WM-Punkte, die er in den letzten drei Formel-1-Jahren geholt hat, hat er sich quasi sich exponentiell gesteigert und bei McLaren weckt er jetzt damit natürlich Hoffnung, dass auch das Team mittelfristig wieder um Titel mitfahren kann. Wie Ferrari gilt McLaren als potenzieller Gewinner der neuen Regeln und wenn sie es schaffen, das tatsächlich dann auch in der Saison umzusetzen mit einem siegfähigen Auto, ja, dann ist Norris ganz viel zuzutrauen.
Und dann ist da noch ein Name, den wir uns merken müssen, so noch gar nicht auf dem Zettel haben. Su Guanyu. Vielleicht ist er noch kein Siegfahrer, aber der Liebling der Marketingstrategen. Also genau das, was die Formel 1 natürlich auch gebraucht hat. Aus gutem Grund, es ist ein Fahrer aus Asien, genau gesagt aus China. Der erste chinesische Stammpilot bei Alfa Romeo. Eine Identifikation für einen noch weitgehend erschlossenen Milliardenmarkt, muss man ja dann da auch jetzt dann schon sagen. Und der will natürlich die Rennserie dort dann auch zu Schotter führen und vielleicht ja auch Rennen dorthin bringen und wieder eine ganz, ganz neue große Fanschar ranziehen. Wir sind sehr gespannt.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Ja, Manchester United geht mit einer guten Ausgangsposition und vor allem natürlich mit dem Dreierpack vom Wochenende von Cristiano Ronaldo ins Rückspiel des Champions League Achtelfinals gegen Atletico Madrid.
Nach dem 1:1 im Hinspiel, da würde United jeder Sieg zum Weiterkommen reichen. Zeitgleich empfängt dann Ajax Amsterdam nach dem 2:2 im Hinspiel Benfica.
Ja, und wir haben ja schon Alexander Zverev angesprochen. Indian Wells, Tennis geht weiter. Da kommt Angie Kerber langsam in Schwung. Hält Stand jetzt als Letzte noch die deutsche Fahne hoch. Allerdings muss er aufpassen, denn der Schwung sollte ihr heute nicht abhanden kommen, denn im Achtelfinale wartet dann doch eine ziemliche hohe Hürde.
Ja, die Polin Iga Świątek, Nummer 3 der Setzliste. Und wie es da ausgeht, das erfahrt ihr natürlich beim Sportradio Deutschland. Die halten euch ganz aktuell darüber auf dem Laufenden und über alles, was sonst noch am Sporttag wichtig ist, im Webstream auf sportradio-deutschland.de oder über DAB+.
Und wir sind morgen früh wieder für euch da. Klickt euch gerne rein ab 7:07 Uhr, dann wieder Stand jetzt im Podcatcher eurer Wahl oder auf meinsportpodcast.de.
Da haben wir Sport für die Ohren rund um die Uhr für euch. Klickt euch einfach durch. Bis morgen. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.